Oh, Friends.
Wir werden immer besser, immer synchroner. Hey, willkommen bei All Friends, dem Podcast für Comics im Regal, die wir schon lange lesen wollten. Mhm. Ich bin so froh eigentlich. Ich bin letztens mein Regal durchgegangen, um zu wissen, wie viel muss ich denn noch ausleihen oder kaufen und so. Und da sind noch ein paar gute, ungehobene Schätze, Fragezeichen. Wir werden sehen. Ich habe noch eine Sache comicsseitig erlebt, die ich kurz erzählen wollte. Und zwar habe ich... Vielleicht hatte ich es schon angedeutet in den letzten Folgen. Ich hab etwas aufgeholt. Ich wollte vor 6 Jahren und 4 Monaten, im März 2020, wollte ich einen Vortrag halten auf dem Millionaires Club in Leipzig, Rest in Peace, zum Thema 3D-Comics. Und dieser Millionaires Club ist dann ins Wasser gefallen, wegen Pandemie. Mhm. Und seitdem lag dieser Vortrag in meiner Schublade und wartete auf irgendwie so rausgelassen zu werden. Und ich hatte jetzt die Gelegenheit auf einem Kunstretreat, wo ich mit so einem ganzen Haufen komischer KünstlerInnen war, die nicht unbedingt jetzt nur IllustratorInnen sind, so wie du, oder Malerei war so ein bisschen dabei. Mhm. Und war ein interessantes Gefühl, so in Notizen von vor 6 Jahren einzusteigen. Also einerseits denkst du, okay, ich bin jemand anders. Andererseits auch nicht so sehr wie früher. Dann habe ich das also nochmal einstudiert und so, nochmal meine Folien durchgeschaut und war eigentlich alles gut. Und ich habe versucht, eigentlich möglichst wenig Arbeit zu haben und so und habe den gehalten. Und der beste Moment eigentlich war, und das habe ich mir schon als Hook überlegt, ich hatte einen Haufen 3D-Brillen dabei, also die rot-zyanen, nicht die aus dem Kino. Mhm. Und in der Mitte des Vortrags kommt so ein Moment, wo ich dann auf dem Beamer zeige, put on your 3D glasses now, und dann verteile ich die und dann haben die alle im Gesicht und sehen doof aus und man kann gar nicht anders als doof auszusehen und alle sehen gleich doof aus. Yeah. Und es führt dann zu tollen Fotos und Selfies und so weiter und alle waren einigermaßen begeistert, glaube ich. Und aber was ich empfehlen kann, ist, guck, dass der Beamer gut ist. Das war der kleinste, schäbigste, dreckigste Beamer, den ich je gesehen habe. Mhm. Und es war viel zu hell im Raum. Und dann Rot-Cyan 3D-Bilder wiederzugeben, ist super schwierig. Mhm. Aber ich hatte ein Buch dabei. Vielleicht müssen wir das auch nochmal besprechen. Ein Jim Woodring 3D-Comic-Buch. Ja. Und da waren wirklich alle begeistert davon. Also das dann auf Papier anzuschauen, ja, und nicht auf dem schäbigen Beamer. Ja, schön. Irgendwie gut abzuschließen? Ich weiß auch nicht. Irgendwie hätte ich auch Lust, den Vortrag irgendwie nochmal zu überarbeiten, weil ich jetzt ausprobiert habe, was gut ist und was nicht gut ist.
Ja, und es war auch so weit zeitlos, dass das jetzt nicht technologisch KI schieß mich tot.
Überhaupt nicht, toll. Weil das ist, also der Abschlusssatz ist, ist eine Nische in der Nische in der Nische. Mhm. Das heißt, da tut sich nicht so viel und es entstehen jetzt nicht laufend neue 3D-Comics. Mhm. Das hat alles eh so ein 50er-Jahre-Vibe. Also ja, zeitlos trifft es eigentlich ganz gut, glaube ich. Leider können wir das halt im Podcast schlecht vermitteln. So,
ja,
ne?
Ja, vielleicht das ist mit bei visuellen Sachen immer so ein bisschen.
Stereo-Effekten. Ne? Stimmt, das ist bei visuellen Sachen immer so, aber oh, wow.
Ja, naja. Jetzt hier mal so unter uns.
Ja, stimmt.
Aber ich meine, es ist ja immer so, oder als Restaurantkritik, da denke ich immer so, danke, jetzt habe ich Hunger. Ist aber, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber weißt du was? Nee, ist es doch anders. Weil Restaurant, und das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, Restaurantkritiken lese ich super gerne. Auch wenn ich nicht hingehen kann. Mhm. Als ich mal meine Angeberzeitung, den New Yorker, eine Zeit lang abonniert hatte.
Echt?
ja, echt. War die Also ich musste mich beherrschen, nicht die Restaurantkritik als allererstes zu lesen, weil ich weiß auch nicht. Es war so angenehm schnöselig und ja. Hannah Goldfield hat hier aber auch sehr gut geschrieben. Jedenfalls, das lese ich gerne. Und ich glaube, man kann sich auch Sachen beschreiben lassen und sieht die dann vor dem inneren Auge, mehr oder weniger. Ne? Aber dieser komische Effekt, der uns eh nicht so vertraut ist, nämlich stereoskopisches 3D, was ja nicht so unser tägliches Sehen ist, wenn wir zwei Augen haben und 3D sehen können, mehr oder weniger, sondern es ist sowas Komisches, was vor dem Papier schwebt und halb funktioniert. Ja. Ne? Ich glaube, das zu beschreiben wäre schwieriger, als jetzt zu sagen, so, ja, die Zeichnungen waren gut.
Ja.
Oder realistisch oder blau oder so. Oder?
Ja.
Ästhetik.
Ja.
Mit großem Ä. Groß ist ein gutes Stichwort.
Ja. Oh ja.
Wir besprechen heute Alpha, Untertitel Directions von Jens Harder. Hattest du davon oder von ihm schon mal gehört? Du besitzt es schon länger als ich.
Ich bin sehr erfreut, das Buch jetzt hier liegen zu sehen, weil mein Cover ist schon so verblichen, dass ich jetzt gerade sehe, wie es eigentlich aussieht. Es ist im Carlsen Verlag erschienen.
2010, ich war überrascht, 2010. Dass es schon so alt ist.
Ja. Deine Frage war, ob ich von dem noch was anderes kenne. Mhm. Oder wie?
Und warum du es besitzt und wieso es verblichen ist.
Also, ich besitze das, weil ich es unbedingt haben wollte, weil das aussah wie so ein Ding, was man haben muss. Und das habe ich mir gewünscht von meiner Familie. Und da ich das verblichen besitze, habe ich es auch von meiner Familie anscheinend bekommen irgendwann mal.
Ich habe es auch geschenkt bekommen. Gutes Geschenk, 50 Euro, dicker Klopper, ja, 3,5 Kilo oder sowas.
Ja, also es ist richtig ein Klopper. Also so zum Mitnehmen ist nicht so geeignet, das muss man wirklich so. Und das ist verblichen, weil ich das wirklich so wie der Coffee Book Table mäßig, das lag einfach immer sichtbar so, weil es ein tolles Buch ist. Aber es ist, wie ich jetzt dann im Laufe des Lesens nie aufgeschlagen worden, meinerseits. Aber ich dachte immer so, ich glaube, das ist auch ein nicht gehobener Schatz. Wir sollten das mal lesen. Und als ich dann sah, als wir dann merkten, dass wir das beide im Regal haben.
Aus ähnlichen Gründen. Ein Coffee-Table-Geschenke-Buch, ne? Ich glaube, das hatte auch irgendwie schon was mit dem Thema zu tun. Es ist auf eine Weise ein Bilderbuch vielleicht, oder?
Ja, also es ist eigentlich sehr wenig Text im Vergleich zu wie viele Seiten das sind.
330
Seiten. Aber trotzdem ist das bisschen Text, was drin ist, inhaltlich so viel. So viel. Ja.
Vielleicht kurz, worum geht's?
Worum geht's? Es geht
um
alles. Also Urschleim ist gar kein Ausdruck, also noch, als es noch nichts gab.
Es ist eine Geschichte der Welt.
Ja. So vom Nichts bis
zum Menschen. Und
Mensch wird aber ausgelassen, was ich sehr nett finde. Da kann man dann lieber Uli Lust lesen, wenn man vom Menschen lesen möchte.
Zu Uli Lust kommen wir, glaube ich. Ich würde zu Uli Lust gerne am Ende noch kommen. Aber es ist ein guter Vergleich.
Ja, weil das fand ich hier schön, dass ich sagte, obwohl im Ende des Tertiärs der Mensch dazukommt, habe ich das weggelassen, weil es gibt ja genug anderes Kreuchfleuch auf der Erde, was man beschreiben kann.
Der Mensch findet schon statt, aber die letzte Seite, ne, die eine von 330.
Ja.
Und sonst haben wir so einen ungefähr logarithmischen Verlauf. Also so die erste Milliarde ist so, oder die ersten 3 Milliarden sind so dick wie die nächste Milliarde Jahre und dann die nächsten 300 Millionen und so weiter. Ne?
Also es menschelt sehr, aber trotzdem so dann entstand der Homo Sapiens, Mapiens, Schmapiens, Schnuckibugi.
Genau.
Das ist komplett außen vor gelassen. Also es geht nur um...
Ja. Das war meine Spezies übrigens, der Homo Sapiens Schnuckibucki.
Ja, das Beste.
Genau, Bilderbuch, Illustrationen und wenig Text. Ne?
Ja.
Und der Text ist, der findet eigentlich nur zwischen den Panels statt. Also nicht mal so ein Kästchen, ne, wo Erzähltext drinsteht, sondern auch relativ lang. Also so wie lange Zeilen zwischen immer mehreren Panelgruppen. Ne? Mhm. Und die einzigen Sprechblasen, die wir sehen, sind nur Zitate von anderen Comics. Das ist ein ganz komisches Gefühl.
Ja.
Und die Panels drumherum, Entschuldigung, ich habe dich im Atmen unterbrochen. die sind so wie eine Bebilderung des Textes, oder?
Also, ja, was um das noch zu verdeutlichen, mehr ja. das, was man sieht. Ja.
Ja.
Schon, obwohl er das auch mit Bildern ja die ganze Zeit macht. Also ich find es sehr faszinierend. Dadurch wirkt der Mensch eigentlich auch gar nicht so abwesend, weil jeder einzelne Stadium von hier, als sich die ersten Bakterien zu irgendwas, zu einem schleimigen Teppich am Meeresgrund zusammen, dann wird das immer verglichen mit was von heute, was man irgendwie kennt. Oder viele, wahnsinnig viele Verweise oder Vergleiche mit aus der Kunst, aus der Chemie. Also du siehst immer viele Reagenzgläser und Menschen, die irgendwas mixen und irgendwo stehen und auch aus anderen Comics, um irgendwie zu zeigen, so eine Materialität hat das oder so ein Prozess in der Art ist das.
Ja, das also das zeigt sich am Anfang noch stärker, wie assoziativ das ist.
Ja.
Weil später, wo wir die Dinos haben, da mischen sich Bilder von Dinos, die, sagen wir mal, fotorealistisch sind, sofern man das sagen kann, von jetzt stilisierteren Dinosaurier-Echsen-Drachen-Darstellungen. Und die sind da gemischt so, ne? Also Kunstgeschichte mit Naturwissenschaft und
viel religiöse
Religion, darauf wollte ich hinaus, ist vor allem am Anfang.
Ja.
Und da trennt sich das Ganze noch klarer. Ne? Also wir haben so die Illos, die uns zeigen, so könnte der Big Bang ausgesehen haben. Hier, da sind ein paar, nicht mal Atome, sondern das ist so eine Art Suppe und dann entstehen da irgendwann Sterne. So, ne? Und du kannst dir vorstellen, das könnten jetzt auch einfach Zeichnungen von dem sein, wie es aussieht.
Ja.
Und dann haben wir aber dazwischen gemischt eben so religiöse Ikonografien, die mehr oder weniger damit zu tun hat. Ne? Mhm. Und also so teilweise, wo Leute, sagen wir, im Mittelalter Kometen beobachtet haben oder sich was zum Ursprung der Welt ausgedacht haben oder im, also wir haben die Schildkröte mit den Elefanten und der Disco halt ne? auf dem Rücken.
Ja.
Ich zwinkere. Dann da, wenn das dann schwankt wieder zurück zu den Planeten, dann wissen wir ungefähr, was ist jetzt hier zitiert und was ist jetzt so illustriert, als ob ich dort wäre und es mir angucke, als Erzähler gesprochen. Ne?
Ja.
Und später vermischt sich das immer mehr. Also so, es wird manchmal, natürlich ist es offensichtlich, wenn die Kunst oder Popkultur zitiert wird, aber bei den Illustrationen wurde es mir im Verlauf immer schwieriger zu sagen, was hat er sich selbst ausgedacht und was ist jetzt wirklich ein Zitat als solches.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich habe mich gefragt, ist das cool oder macht mir das Spaß oder nervt mich das eher? Wie ging es dir damit? Also so zu überlegen, also am Anfang ist es klar, aber später wird es schwieriger. Und dann denke ich mir, hat der den Dino jetzt irgendwo abgezeichnet und verweist auf so berühmte Dino-IllustratorInnen oder so?
Mhm.
Oder denkt er sich jetzt, synthetisiert der Zeichner da selbst und
Also da gibt es ja auch so Stills von Jurassic Park und sowas. So, das
geht klar,
total ineinander über. Also ich fand es relativ schwierig, so zu realisieren, wo wir sind zeitlich. Mhm. Also wenn da immer Bild ist von Menschen, die auf ein Reagenzglas gucken und sich was angucken. Und man denkt, Leute, euch gibt's noch so viel Milliarden Jahre nicht. Also das war wirklich ganz komisch, das so zu greifen. Aber das
hat dich durcheinander gebracht,
ja? Ja, irgendwie schon. Also so dieses ach, da hat gar keiner zugeguckt. Natürlich, ne? Aber so dieses Momentum, natürlich, wir müssen sozusagen was, wo es keine Zeitzeugen gibt.
Ist das ein spaßiges Durcheinanderbringen? Also macht es dir Spaß, das zu entwirren? Oder eher, ist es eher so, entscheid dich mal, Junge?
Also ich habe irgendwann an einen Punkt gedacht, wenn diese ganzen Menschen gucken da drauf, was sie aber natürlich nicht gemacht haben, weil sie noch nicht da waren.
Ja.
Wenn man das alles weglässt, das Bild, das Buch wäre halt nur ein Viertel so dick.
So, ja, klar.
Also es ist wie so Männer, die auf Ziegen starren. So, weißt du, so. Also, weil die sind ja so quasi in meiner Position. Sie gucken sich ja auch.
Naja, streng genommen könnten wir aber dann nur die letzte Seite haben, weil da haben wir erst angefangen zu gucken. Also ein bisschen müssen wir ihm schon zugestehen, zu schummeln in deinen Augen.
Ja, nee, also das natürlich irgendwie Gestirnnebel zu zeichnen, das meine ich nicht so, aber so dieses also auch viele religiöse Zeichnungen, also irgendwelche Kupferstiche und auch, die sind auch im Stil dann so ein bisschen.
Ja, das meinte ich.
Genau, die Stile. So, die Stile. Also was ein lustiger Hybrid ist, weil das Buch ist komplett konstant, von vorne bis hinten mehr oder weniger ein Stil.
Ja,
weil
das ist eine gute Info, ja.
Weil das echt spannend gemacht ist, dass es jede Seite für sich oder so kleinere Unterkapitel für sich komplett monochrom sind. Nur schwarz-weiß und eine Zierfarbe, die als zur Farbigmachung da ist, aber die an sich eigentlich fast einen Schwarz-Weiß-Charakter gibt. Und das zieht durchs gesamte Buch und geht dann eben auch über Orange und ein zartes Rot und Blau und Türkis und Beige und alle möglichen Farben, die man sich so vorstellen kann. Also deswegen ist es ein sehr buntes Buch, aber pro Seite, pro Panel selber ist es sehr, sehr reduziert grafisch. Und dadurch, dass das so einen Rahmen bekommt, es sind auch alle anderen, selbst wenn da zwischendurch mal von Donald Duck ein Panel ist, weil es auch um Enten geht, so oder eben um Dinos, die Federn hatten, und dann sitzt auf einmal so ein Donald Duck zwischen den Dinos. Trotzdem sieht es so, wenn man die Augen so leicht zukneift, alles gleich, also sozusagen in sich bündig aus, weil es so diesen Rahmen bekommt.
Genau, der Stil macht alles so ähnlich, ne? Aber manchmal merkst du es dann doch, den Donald Duck und so, aber dann manchmal eben auch nicht, vor allem wenn er etwas abzeichnet, was seinem eigenen Stil auch ähnlich sieht, ne?
Ja, genau.
Und dann, und ich glaube, um mir selber meine Frage zu beantworten, teilweise hat mich das ein bisschen genervt, weil ich gerne gewusst hätte, so, hier zitiere ich und da zeichne ich jetzt selbst.
Ja.
Aber also ich glaube, mich hat, also vielleicht hätte mich das nicht nerven sollen. Ich weiß es auch.
Also ich fand's wirklich, also auch vom Text her, schon sehr, sehr, sehr heavy. Mhm. Also ich habe mich gefragt, wie das meinen PhysikerInnen Verwandten gehen würde, die alle Professor, Doktor in Physik sind und Chemie sind, wenn ich denen das gebe, dass die sagen so, naja, das ist da nicht ganz richtig. Weißt du, ne? Wenn jemand aus so einer Spezialistin-Perspektive drauf schaut. Hast du
die Lesehinweise gesehen, ganz hinten drin?
Ich konnte nicht noch mehr lesen.
Gib mir mal das Buch, ich lese es dir vor. Ich habe gerade gesehen, es liegt gar nicht bei dir, sondern ich hätte es mir auch selber nehmen können. Gib mir mal das Buch.
Gebe man mir das Buch, danke.
Genau, weil neben den vielen, vielen Seiten gibt es auch noch so ein bisschen ergänzendes Material, Anhang da hinten.
Ach so, wo er hinten angibt, dass das schon, als er 7 Jahre alt war, ganz toll gezeichnet hat.
So das Bonusmaterial, ne? Und dann auch nochmal einfach ein paar Schaubilder, die es irgendwie nicht reingepasst haben. Das fand ich seltsam, ja. Und dann gibt es hier so in allen vier Ecken, so lieber drin stecken, eine Anrede. Und das ist an den Puristen, an den Gottesgläubigen, an den Manga-Liebhaber, an den Wissenschaftler. Also so Leseanweisungen.
Ich habe das nur mit dem Manga-Liebhaber.
Das ist ein guter Joke.
Was
ne?
ich sehr, sehr süß von wahrscheinlich, wenn ihr Manga-Leser seid, dann lest ihr ja von hinten nach vorne. Das heißt, ihr habt dann den Urknall zum Schluss. Das fand ich eigentlich sehr süß.
Ja. Das ist ein guter Gag, aber eben um deine, ich glaube, das ist wert, vorgelesen zu werden. An den Wissenschaftler. Dieses Buch möchte keinen Wahrheitsanspruch auf eine bestimmte Sichtweise vom Ablauf der Evolution, des Universums und des Lebens erheben. Es ist der Versuch der Darstellung einer möglichen Weltwerdung. Der kommentierende Text ist deshalb auch im Präsens gehalten. In die Erstellung dieser Seiten flossen verschiedenste Theorien und Erkenntnisse ein, die nicht immer den aktuellen Stand der Forschung entsprechen und von mir eher hinsichtlich einer gewissen, subjektiv aufgefassten, hohen Wahrscheinlichkeit sowie eines hohen Grades an Visualisierbarkeit ausgewählt wurden. Also es zieht sich ein bisschen aus der Affäre.
Ja, aber ich meine, größer geht ja nicht. Also es betrifft ja so viele, ich meine, dass man da an neue Studien kommt, dass von irgendeiner Mission irgendwelche von irgendeinem Planeten kleine Gesteine mitgebracht werden und dann völlig klar ist.
Oder Dino-Eier,
Weißdecker. Ne? Deswegen finde ich das schon gut, wenn man sagt, oder alles andere fände ich auch sehr komisch, wenn man sagt, das ist übrigens alles richtig, was hier steht, von jedem flüssigen Erzen, von denen ich erzähle, die vor 75 Milliarden Jahren waren.
Ja.
Also, dass man da sagt, das stimmt nicht alles unbedingt, ist schon...
Als du in unserem Chat mir geschrieben hattest, war es, der Mond ist so entstanden, das war genau der Moment, wo ich mir dachte, Moment, das ist doch nur eine Theorie. Was labert denn der, ne?
Ja.
Und es ist interessant, dass diese Anleitung ganz hinten kommt.
Ja.
Verständlich.
Ja. Ich habe das schon, also ich erzähle das seitdem alles für bare Münze, also dass der Mond aus der Erde besteht, aus der Erde entstanden ist. Also es ist so mehrere Sachen, also was ich spannend finde und ich hoffe, dass die Theorie stimmt, einfach weil ich es so schön finde, ist, das ganze Leben stammt aus dem Meer, ne? Und irgendwann sagen dann so die Fische so, ach, das ist ja jetzt auch ein bisschen lame hier, und fangen dann an, so an Land zu gehen und aus den Flossen so kleine Füßchen zu entwickeln und so. Das dann aber wegen der Vegetation, und irgendwann war es dann draußen, weil alles so schön sprießt und alles kreucht und fleucht, war es dann irgendwie den Leuten wieder zu voll, dass dann bestimmte Huftiere beschlossen haben, wieder ins Meer zu gehen und daraus Delfine und Wale sich entwickelt haben und sie deswegen Säugetiere sind.
Ja.
Und ich finde das so schön, dass ich es glauben möchte. Das ist ein Delfin, das ist ein Pferd.
Ich glaube, das stimmt schon.
Ja, schon, oder? Ja. So, aber ich finde auch immer, das wirkt so, die Brigitte hatte jetzt keine Lust mehr hier auf Land, die ist ins Wasser gegangen. Bro, das waren 300 Millionen Jahre, das hat es gedauert, dieser. Und ich denke, ich kann jetzt auch sagen, ey, ich gehe in die Spree und lebe da, gib mir 3 Millionen Jahre. Kriegst du es schon hin.
Ich glaube, also du sprichst da etwas an, und zwar den Erzählton, glaube ich. Oder die Persönlichkeit dieses Erzählers.
Ja, ja.
Und ich möchte einen Satz hier vorlesen, so wie er auf einer Doppelseite hier steht.
Ja.
Und zwar, stellt euch vor, hier sind so 15, das sind ungefähr 20 Illustrationen, und dazwischen steht: Anfangs herrschen noch geradezu paradiesische, in Anführungszeichen, Zustände. Unbewaffnet und deckungslos äsen die frühen Tiervertreter. Doch erste Arten sehen sich gezwungen, im wachsenden Konkurrenzdruck um knapper werdende Nahrung neue Wege zu gehen. Der Auftakt zu einem nie mehr endenden Rüstungswettlauf. Doppelpunkt. Panzer und Dornen treten an gegen Zähne und Krallen. Statt wie bisher Bakterienmatten abzuweiden oder Plankton zu filtern, beginnen sie ihre wehrlosen Verwandten zu fressen.
Also ich finde alleine bei Bakterienmatten abzuweiden, den Satz, den muss man sich schon
der
mal
auch
so, der muss, der ist richtig gut.
Der ist gut, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es sehr, es ist alles sehr, es menschelt alles sehr. Mhm. Es ist halt alles, also so diese Tierchen hier, ne? Auch wenn die irgendwie fies aussehen, ist das ja nur unsere Projektion. Und die, für die sind das ja keine Waffen. Und die wollen ja nichts. Das ist so, die Evolution will ja nichts. Die macht einfach nur, was sie kann.
Der Einsatz war da auch so, seitdem es nicht mehr Zellteilung ist, sondern eben mit Fortpflanzung, ist es nicht, alles dupliziert sich, sondern man hat die Wahlfreiheit, aber dafür muss man auch nehmen, was man kriegt.
Ja. Also es ist... und dieser
hätte Ton, ich mich doch mal kopiert.
Dieser Ton hat mich wirklich ein bisschen genervt. Weil der hat mich erinnert an so Naturdokus, wo mit Captain Picards Stimme dann alles so vermenschlicht wird. Also klar, Metaphern und so, und das verdeutlicht uns, was da vor sich geht, aber so. Die Sprache der Gewalt liegt da auch so nahe immer. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade.
Ja.
Weil das alles natürlich sehr stark gestraft wird, und dann sieht natürlich alles brutal aus. So,
ja.
Ne? Und dass in der Eiszeit so alles ausgestorben ist, stimmt schon. Aber das waren halt auch Millionen Jahre. Ne?
Ja, so, weil, auch so Eiszeit, wechselt mit warmen Zeiten. Mhm. Und ich finde, es wirkt auch immer so, wie wenn man daheim das Fenster auf Kipp macht. So, und das ist einfach 100 Millionen Jahre Eiszeit, dann 10 Millionen Jahre ein bisschen wärmer, dann wieder 100 Millionen
genau.
Jahre Eiszeit. Und das sind wirklich, das sind so zeitliche Dimensionen, das ist für mich so.
Ja. Und vielleicht ist das auch undarstellbar.
Ja,
und
es
so.
Ist
aber
absolut undarstellbar.
Ich würde sagen, wenn man schon den Versuch macht hier mit, was würden das sein, 3000 Illustrationen oder sowas, so ein Riesending auszuholen, dann, ich glaube, ich, also es ist auch so fies zu sagen, oh, ich hätte es besser gemacht. so anders formuliert.
Fies, weiß ich nicht, ob es das beschreibt.
Ja.
Ja.
Ich hätte lieber sowas gelesen oder irgendwas, was die Sprache halt, wo die Sprache nicht so klingt wie eine Naturdoku, weil ich glaube, das ist es. Naturdokus habe ich gesehen und die arbeiten auch manchmal mit altem Kunstmaterial und so weiter. Und der Comic könnte vielleicht so ein bisschen anders. Oder vielleicht ist es einfach, geht es nur darum, eine riesen Naturdoku mit ganz viel Material zu machen, die möglichst ähnlich klingt wie Naturdokus.
Also es ist ja wirklich so, so viel Bild. Ja. So, so, so viel Bild. Und ich finde, also für mich war es so ein bisschen so, dass das auch so ein, so, es einfach an der quantitativ auch einfach so viel und trotzdem hast du einfach irgendwie 50 Seiten, wo nur so Gestirnwirbel drauf sind und mit Text drunter und aber trotzdem sieht mehr oder weniger, Entschuldigung, Jens Harder, irgendwie ja schon jedes Bild irgendwie gleich aus, wo man denkt, da grisselt es ein bisschen mehr, da grisselt es ein bisschen weniger. Und da denke ich mir, jedes einzelne Panel ist so viel Arbeit und ich gucke das einfach mal in einer Milliardstel Sekunde, slide ich da so drüber.
Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, ja.
So, weil ich denke, ich habe da eben nicht so ein Wimmelbild-Moment, wo ich sage, okay, das gucke ich mir jetzt genau an.
Ja.
Sondern ich habe das wirklich so, der Blick, der rast da so drüber, weil das einfach so viel ist und trotzdem so repetitiv ist, dass ich dachte, okay, ich möchte jetzt mal hier irgendwie so mal mit so ein bisschen, irgendwie mal ein paar Pantoffeltierchen, was so Härchen und irgendwie
und
kleine.
Und als jetzt die Pantoffeltierchen ins Bild kommen, auf die Matte treten, um das so auszusprechen. Fandst du das dann besser? Also
ja, irgendwie fand ich es ein bisschen greifbarer, weil ich dachte, so, es ist zwar nicht, dass das eine Zeit ist, die ein bisschen realistischer ist, weil wir dabei waren, sondern wir sind ja immer noch, oh mein Gott, so weit entfernt davon, dass man das beobachten konnte.
200 Seiten.
aber trotzdem hat das sowas so, jetzt geht's los, jetzt vermatscht sich da irgendwas und dann jetzt lebt es hier mal ein bisschen, weil das war einfach alles so toter Stein in Temperatur und es war auch so, dass die Erde kühlte sich ab auf 50.000 Grad und dann kühlte sich ab.
Siehst du, ich mochte diesen Anfangsteil.
Ja.
Also so die vielen Urknall und so, das ist sich ein bisschen viel, aber hey. Ich mochte das Planetengedöns.
Ja.
Und eigentlich bin ich genau das Zielpublikum für diese Materie und so. Aber so mein Ton ist es, glaube ich, nicht.
Ja.
Das ist das Problem.
Ja. Also es gab nur eine Stelle, wo so ein Moment war, was in Tierdokus relativ häufig, vor allen Dingen bei Insekten relativ häufig ist. Da ging es darum,
Rüssel. Fliegel.
Um Korallenriffe. Also wie das Meer immer weiter eben auch eben sowohl architektonisch sozusagen von Lebewesen, die immobil sind und wie sich da Fische drumherum und wie sie miteinander wachsen und sich natürlich gegenseitig begünstigen und wer dann wen befruchtet oder was wohin jagt und wie diese Korallenriffs gewachsen sind.
Ja.
Und das wird dann von ihm bildnerisch gespiegelt mit einer Skyline, mit einem so, Manhattan hast du nicht gesehen, sondern nur Hochhäuser und wie dass das auch so in den Himmel ragt und wächst und irgendwie so was Kompaktes ist.
Ja.
Und da dachte ich mir so, dass das so, ich hatte das Gefühl, dass er es andersrum meint und ich denke mir immer, vor allen Dingen, wenn ich so eine Naturdoku und vor allen Dingen auch sowas mit so Makroaufnahmen von irgendwas, was passiert, was fürs menschliche Auge nicht sichtbar ist, zum Beispiel. Ja. Und das dann verglichen wird mit, damit man es besser greifen kann, aber gleichzeitig wird es so. Die machen das so ein bisschen so wie wir Menschen. Mhm. Und ich denke mal so, nein, Bro, andersrum. Wir kopieren alles, was die Natur entwickelt
also
hat.
Ich glaube,
also ob das Oberflächen sind, ne? Ich meine, sag mal, weiß nicht, Teflon und alles ja. Mögliche, das sind alles oder in der Aero, ne, Forschung im Flug, wie müssen Flügel konzipiert sein,
ja.
Flugzeugflügel und Drohnenflügel, damit sie möglichst widerstandsarm ja. sind und viel Traglast. Und man denkt, ja, das machen Vögel alleine und die kommen aus dem Ei raus und
ja.
fallen aus dem Nest und so. Und dann denke ich, und sozusagen so, als würde das der Mensch irgendwie optimiert haben. So, nee,
ja.
Also das, wir kommen da, halt uns irgendwie so als Spezies manchmal so als so
ja.
fake it till you make it, also so ein bisschen.
Ich glaube, dass er da eigentlich schon, ich sag mal, auf deiner Seite ist. Und ich glaube dass auch, dass er das meint. So,
ja.
Guck mal, wir bauen komische Häuser und das haben die schon vor 500 Millionen Jahren in ihren Korallenriffs gemacht.
Ja, und vor allen Dingen ohne Hilfsmittel.
Oder
einfach nur, weil sich
ja.
Kalk aneinander.
Ich glaube aber, dass das, was ich vielleicht meinte mit dem Naturdokuton.
Ja.
Na, so, wir sehen Ameisen und dann sehen wir einen Blick auf Menschen von oben und dann so, das ist auch Gewusel. und ich glaube, diese Naturdokuton verwischt das alles so ein bisschen und dann denke ich mir, ja klar, bauen wir auch.
Ja.
Und ich glaube, es gibt bei diesen Assoziationen, welche die besser funktionieren und welche die halt nicht so interessant sind. Und
yeah.
ich glaube, du hast da das vielleicht lameste Beispiel rausgesucht mit den Häusern. Ja, da war ich auch ein bisschen so, ich war auch genervt bei den Strommasten, die so aussehen wie, ich weiß nicht mehr, was es war, der Vergleich war da aussah. Schachtelhalme und ja.
Ja, und dann dachte ich so, es ist doch millionenfach spannender, ein Korallenriff als irgendein scheiß
High-Skyline-Ding. Ja, es ist halt, es sind 3000 Illustrationen und irgendwie 1000 Assoziationen, ne?
Ja.
Und nicht alle sind so richtig geil.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich so, weil das so ein Lebenswerk-Ding ist. Also
ja.
Ich weiß nicht, wie lange. Also das ist so eher so die Ehrfurcht oder der Respekt vor wirklich der reinen Quantität. Und
ja.
Es ist auch wahnsinnig toll gezeichnet, davon ganz abgesehen.
Ja.
Aber trotzdem ist es so ein bisschen ohne, also nicht schmunzelig. Und aber oder wenn, dann macht es kein Schmunzeln bei mir.
Es ist sehr
ernst und sehr, also weil es so detailreich und liebevoll gezeichnet wird, also nicht ein Schulbuch, aber eigentlich so vom Inhalt schon sehr schulbuchig, weil es ein schönes, trockenes Buch ist. Es ist eigentlich sehr trocken.
Es ist sehr trocken, ja.
Ja.
Und ich frage mich, ob er es so trocken haben wollte, aber es scheint mir so ein ziemlich trockener Typ zu sein.
Ja.
So, ne?
Er heißt Harder, der muss sehr trocken.
Jetzt sind wir literally mal bei einer Hausaufgabe angekommen.
Ja,
ne? Das ist ein Schulbuch.
Ja, es war wirklich eine Hausaufgabe.
Ich habe mich ein bisschen in ihm wieder gespiegelt gesehen. Und zwar kann ich das an Belegen festmachen, um jetzt mal wirklich schulisch zu arbeiten. Erstens. ich habe es im Anfang erwähnt, ich war auf diesem Kunstretreat und das hat im Anschluss jemand in unserer Chatgruppe dazu verglichen mit Hieronymus Boschens Garten der Lüste.
Ja, ach, Hieronymus Bosch kam auch des Häufigen.
Verrate hier jetzt nicht zu viel. Aber es war ein gutes Beispiel. Stell dir vor, 12, 15 KünstlerInnen sind auf einem Retreat. Chaos. So,
ja.
Ne? Und Woodring habe ich schon erwähnt. Ich habe das 3D-Buch von Jim Woodring gezeigt. Jim Woodring malt so relativ einfache, einfache, aber wunderschöne und diffizile und so Funny Animal Comics, so von aus den 20ern, 30ern. Aber dann tauchen komische psychedelische Wesen auf. Und eins dieser Wesenkategorie sind spiralförmige Seelendinger, deren gut, ein richtiger Name mir nicht mehr einfällt. Die sehen so irgendwas aus zwischen Kreisel und einem Dönerspieß und sowas. Und die schweben manchmal durch die Gegend und machen dann psychedelische Sachen und so. Aha. Und ich habe dann gesehen, dass bei Hieronymus Bosch im Zentrum auch so ein ganz ähnliches Ding steht. Und habe das dann ganz stolz in der Chatgruppe gepostet. Guck mal hier, so. Und Woodring, Bosch, Und dann habe ich angefangen, das Harder-Buch zu lesen und innerhalb von, ich glaube, 7 Seiten zitiert der Hieronymus Bosch und Jim Woodring. Da dachte ich mir, hat er die gleichen Sachen gelesen wie ich und hat Bock auch die zu zitieren. Ne? Yeah. Und dann zitiert er noch Karl Barks mit den Disney-Comics und es sind halt auch die richtigen Disney, die guten, ne? Die für Kenner. Und er hat ja eine Zitatenliste, eine Quellen, er hat Quellenangaben auf 2 Arten. Einmal in so einem, so aufgeführt, hier auf Seite so und so, Copyright, oder mit with permission, bla bla. Und es gibt aber noch in den, im Anhang mehr sowas wie Dank. Es steht auch über dem Dank. Da ist nämlich ein Absatz ist betitelt, und eine Liste ist betitelt Sources. Und da schreibt er nur die Nachnamen, nämlich Barks, De La Beche, Bosch, da haben wir ihn, Botticelli, Breuel, Burian, Busch, Cranach und so weiter. Disney kommt hier auch nochmal. Und genau diesen Shit habe ich auch abgezogen in meiner ersten Abschlussarbeit an meiner meinem zweiten Studium, schön wär's, dass ich meine Einflüsse und so aufgezählt habe und dann dachte ich, ich bin clever und mach nur die Nachnamen, damit nur die Leute, die das auch kennen, verstehen, wie clever ich bin.
Also es ist quasi Nachweis ohne Nachweis.
Nee, das ist so eine Andeutung, weil das sind so Liner Notes mehr. Ja. So, ja, hier, so das ist
so Artist-Artist-mäßig. Ja,
das ist Artist-Artist-mäßig. Ja. So, und ich würde das nicht mehr so machen, weil ich erzähl lieber Leuten genau, was ich meine. So, ne? Ja. Aber ich habe mich da voll erwischt gefühlt. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich ihn dabei erwische.
Nur die Spezies wissen, wer mit Disney gemeint
ist. Stimmt. Der Joke ist nämlich, das ist eine von den Nachfahren von Disney, die interessante Arbeit gegen Trump gemacht hat und so. Naja,
Okay.
Ich wollte einen viel zu schwierigen Joke machen, dass es auch mehrere Disneys gab, von denen wir nichts wissen.
Und
Genau, damit wollte ich sagen, eigentlich bin ich voll das Zielpublikum. Auf eine Weise bin ich der Typ. Ich fühle voll mit, so das große Ganze erzählen zu wollen und eine riesige Sammlung zu machen von Kram. Und die dann so Beautiful Mind-mäßig so zu verflechten und alles hängt miteinander zusammen, so, ne? Und immer die coolste Referenz rauszusuchen und dann auch noch ein paar coole Popkultursachen reinzubringen, damit es nicht so trocken ist und so, ne? Und damit ich auch so Hommage an alle meine Einflüsse geben kann. Und das wird dann mein Magnum Opus. Und da arbeite ich wahrscheinlich dann 20 Jahre dran oder sowas, ne? Und dann kommen dann halt so 2 Leute wie wir und sagen, genau, und dann sagen die,
so dröge.
Ja, es war ja so.
Es ist schon ganz schön unverschämt von uns.
Ganz schön unverschämt. Ja. Und ich will damit sagen, so, ultra Respekt, das ist so viel Arbeit und es ist auch
es
cool.
Es ist so unfassbar.
Und ich glaube, weil es so groß und cool ist und weil es so nah an mir dran ist, bin ich, glaube ich, umso kritischer für das, was hier nicht so zu mir passt.
Ja.
So, da merke ich die Differenz noch stärker, so, ne? Viel zu viel geredet. Sag doch auch mal
was. Sag doch auch mal was.
Das ist das Gemeinste, was du im Podcast sagen kannst.
Wir wollten ja noch, weil die Homo Sapiens Sapiens erst im Pliozän des ausgehenden Tertiärs dazu kamen und hier rausgelassen worden. Zu Uli Lust eine
Richtig,
Brücke
sehr
spannen.
Gut. Ja. Willst du die spannen?
Ich fang mal an, ja, weil ich musste mal das Fundament machen, damit ich aufspringen kann, was du meinst.
Okay, das klingt nicht so
mach
gut.
Mach mal die Armierung.
Also, auf eine Weise haben das und Uli Lust die, ich komme jetzt immer durcheinander, Frau als Mensch oder Mensch als Frau? Frau als Mensch, ne?
Ja.
Einen ähnlichen Zugang, ähnliche Herangehensweise und vielleicht aber, also auch jeweils großen Scope, nenn ich's mal, ne? Ja. Bei Uli Lust aber nicht ganz so groß, es geht nicht um das ganze Universum, vom Urknall bis als, ne, als die Frau entstand schon als Elektron, Positron und so, ne, sondern da ist das mehr fassbar und bei Uli Lust haben wir auch Figuren, die uns Sachen erzählen und die Narration ist da viel mehr, es sind nicht einfach Illustrationen aneinandergereiht und dazwischen erzählende Sätze, sondern das nutzt viel mehr Erzählmittel des Comics, um uns das zu erzählen, was es erzählen möchte. So. Und es erzählt auch Sachen, die die ich jetzt spannender finde, sag ich mal so.
Ja, also ich finde ja, obwohl ich den Menschen an sich als gänzlich überschätzt finde und alles andere irgendwie spannender finde, jedes Lebewesen, Flora, Fauna, finde ich irgendwie Sand alleine. Was, so, ne? Alles Mensch finde ich immer so, gut. Also so kann sich wahnsinnig gut überhöhen und sich für den Nabel halten und aber es schaffen, sich selber aussterben zu lassen. Das können wir echt gut. Deswegen, aber trotzdem finde ich, wenn man mir jetzt die zwei Schinken hinlegt, bin ich absolut Uli Lust.
Ja.
Fangirl, weil ich ihre Herangehensweise und ich glaube auch sie hat sich mehr Freiheiten gelassen, wie sie eine Geschichte erzählt, wie sie da auch mit der Eule den Humor ein bisschen reinbringt, wie sie die Lesenden anspricht und also schafft eine fiktive Geschichte mit der Schamanin zu erzählen, aber gleichzeitig den Rahmen zu spannen und sagen, das ist jetzt hier ein fiktives Beispiel, was aber das große Ganze anschaulich erklärt und trotzdem auch illustrativ. Sie hat absolut ihren Stil und schafft es aber irgendwie eben steinerne Figuretten so zu zeichnen, dass sie ihr Stil werden, aber man trotzdem genau sieht, ich weiß, das ist so ein leicht angestaubtes Ding, was im Museum
und
liegt.
Da wissen wir immer, dass sie das im Museum gefunden hat und so. Und da habe ich nicht diese Verwirrung, denkt sie sich diesen Stein jetzt aus?
Genau.
Der so gewesen sein könnte, sondern das ist
ganz
das
fiktiv echt der Stein.
Und stell dir mal vor, bei Uli Lust stünde so ein Satz wie hier hinten so, ne, an die Wissenschaftler. Also, ich weiß schon, das sind alles Theorien und so, aber naja, ich habe jetzt ausgewählt, was mir am plausibelsten erschien. Ja. Ich glaube, da ist Uli Lust, obwohl sie sich mehr Freiheiten erzählerisch nimmt, transparenter, weil und da sind voll. Auch die Zitate auf eine Weise besser belegt, sowohl zeichnerisch, aber als auch mit Fußnoten und sowas. Ja, ne? Ja. Und da ist mir immer irgendwie besser klar, und dann was jetzt was aufgreift und nacherzählt und was dazwischen so, dass das die Narration ist, die Uli Lust dann verknüpft. So,
ja,
ne?
Genau.
Und auf eine Weise ist das dann vielleicht ein besseres auch Lehrbuch.
Ja.
Und es ist auch spannender zu lesen.
Sorry, Jensi. Tut mir echt leid. Aber wirklich, also das ist wirklich bei Jens Harder diese Riesenmasse an Bildern, die wirklich, du blätterst und blätterst und blätterst und blätterst und du könntest eigentlich denken, wenn du draußen auf dem Balkon sitzt und es kommt eine Windböe und es macht so flattert so durch. Du wüsstest nicht, wo war ich denn jetzt? Weil es ist wirklich sehr repetitiv. So.
Repetitiv. Ja, wobei ich sagen muss, es war interessant, das zu lernen, dass sich die Eiszeiten so oft wiederholt haben und auch die Gondwanas und Pangeas und
wieder,
und so.
Und wieder und ist alles wieder ausgestorben, aber dann war die Basis schon mal da, das wieder auf Flammen des Lebens ging dann schneller, ne? So.
Du willst gleichzeitig den Kontinenten irgendwann sagen, so, könnt ihr nicht endlich mal alle zusammenbleiben für immer.
Ja, also wie schön es war. Ein Stück Land einfach, wie toll. Und dann, ja, aber wie das aufbricht und wie die, ja, wie ausbrechende Vulkane und wie die Platten aneinander ziehen und die, ja, diese wirklich die Kontinente, ja, auseinanderreißen.
Ja.
Und aber ich finde es total erstaunlich und es betrifft ja wirklich alles, sowohl Continental Drift als auch die kleinen in Reagenzgleis, ja, ja, kleinen, ja, ja, Pantöffeltierchen, dass das alles so wirkt wie, und dann wollte das machen und dann ist das und das passiert. Und das ist halt nicht so wie am nächsten Tag.
Und dann haben sie sich wieder zusammengerissen und
Und 300 Millionen Jahre später war das dann so. Und das, ja, ist, also ich finde es, also ich glaube, deswegen wird es für mich auch so absurd oder noch diffuser, so dieses, ja, nicht greifbare Bebilderungen, ja, gleichzeitig mit so einem Zeitraum, der wirklich für mich unvorstellbar,
ja, ja,
ist.
Ja. Ja, ich würde aber da sagen, ich habe wirklich ein paar Sachen jetzt gelernt oder durch vielleicht jetzt auch die Bilder und so, haben die sich mir, glaube ich, besser eingeprägt.
Ja.
Also auf eine Weise ist das erfolgreich als Lehrbuch.
Ja.
Vielleicht, aber wenn man eh schon sich für Pangeas und Gondwanas interessiert und einfach irgendwann durcheinander gekommen ist, so Moment, wie viel, so als vielleicht kompakter Zeitstrahl, wo du dann auf einer visuellen Ebene noch so ein bisschen was dazu bekommst. Und wo ich habe das in zwei Sitzungen gelesen.
Echt?
An je anderthalb Stunden ungefähr. Und ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, ich hätte mehr Spaß daran gehabt, wenn ich das so Kapitel für Kapitel gelesen hätte. Mhm. Wie viele sind ungefähr 10 so, ne, von diesen Zeitaltern?
Ja, ja.
Wie hast du es? Du hast es in einer Sitzung gelesen.
Nee, viel länger. Also ich habe wirklich, obwohl ich dachte, jetzt habe ich aber viel gelesen, dachte ich immer so, Gott, ich bin irgendwie immer noch nicht weitergekommen. Mm. Also das ist einfach so viel.
Das ist viel.
Ja, und ich habe auch.
Tschüss. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, das.
Aber ich fand auch faszinierend eigentlich, was dann, wo man bei der Bebilderung dann so richtig dabei ist, wo so alles das erste Mal sprießt und es sich auch so anfühlt, als würde die Welt sich mal so ausprobieren, im Sinne von mal gucken, was da so geht.
Ja.
Und einfach jedes Vieh einfach mal maximal so groß geworden ist, wie es geht. Mit irgendwelchen 3 Meter langen Skorpionen im Meer. So, irgendwelche Seeskorpione, die 3 Meter lang sind. Und irgendwie irgendwelche 26 Meter langen Dinos und 5 Meter lange Cephalopoden. Das sind wirklich nur so, sind ja, also die kennen wir ja so als Nautilus, auch häufig diese Kopffüßler. Und einfach mal 5 Meter, das passt hier nicht in den Raum. Also das finde ich schon.
Das ist schon gut.
Und heute sind sie so groß wie eine Hand oder so. Also so, ich finde es, wie wirklich die Erde gesagt hat, ja, es ist so viel von allem da und es ist so viel Platz und dann wird es alles so groß und dann schrumpft sich das wieder gesund oder eben, ich denke mir dann auch mal, wenn jedes Lebewesen so groß ist, das muss ja wahnsinnig viel Nahrung zu sich nehmen, um diesen gesamten Organismus aufrechtzuerhalten.
Ja. Siehst du, hast du auch was gelernt.
Ja. 3 Meter lange Seeskorpione.
Ja, ugh. 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 ja, ich glaube, es ist einfach, es ist, wie sagt man denn, populärwissenschaftlich, ne?
Ja.
So mit allen Vor- und Nachteilen. Und Uli Lust ist was anderes. Das ist nicht nur Pop, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, das ist auch so. Das ist hier mein Style. Entweder es gefällt euch oder nicht. Also es ist nicht so gefällig vielleicht.
Uli oder er hier?
Uli.
Uli oder er, ja. Ja, voll. Okay. Fazit. Also für mich war es eine Hausaufgabe. Es hat sich auch angefühlt wie eine Schulhausaufgabe.
Ja.
Ich habe Sachen gelernt.
Ja.
Ich glaube, ich bin ein bisschen das falsche Publikum dafür, obwohl ich eigentlich das richtige Publikum und deshalb bin ich das falschere Publikum dafür. Ja. Und ich wäre gespannt, irgendwann mal so mit ein bisschen Abstand reinzublättern, um mir die coolen Zeichnungen doch anzugucken und so. Ja.
Ja. Ja, bis auf den also ich habe keine Abschlussarbeit geschrieben mit Quellen, mit Nachnamen. Ich habe sozusagen die persönliche Vergleichbarkeit nicht. Aber ansonsten, es war eine Hausaufgabe, weil das wirklich so, oh, das muss ich jetzt alles lernen. Mhm. Und ich musste es ja wirklich lernen, weil wir nehmen eine Podcast-Folge dazu auf. Also du musstest die auch wirklich angucken jetzt.
Ja, jetzt endlich weißt du, was ich meine, ja, mit den Hausaufgaben.
Ja, also es natürlich, und ich hab definitiv was gelernt.
Aber du wolltest nicht.
Ich wollte nicht. Ich will nicht arbeiten, um dann das letzte Comic. Also viel. Es gibt auch für die Leute, die Team Mensch sind, es gibt von Jens Harder auch ein Folgebuch.
Ah, ich wollte noch nachschauen. Gut, dass du es gemacht hast.
Ja. Über den Menschen. Ja. Aber Leute, lest dann Olli Lust.
Der Mann als Mensch.
Der Mann als Mensch. Ja, nee, dann einfach an der Stelle, wo dieses Buch endet, knüpft Olli Lust an. Macht mit Olli Lust weiter.
Ja. Ich glaube, wenn man das auf ein Wort zusammenkürzen müsste, ist viel.
Viel, ja.
Alles. Aber halt nicht alles. Okay, Entschuldigung, Ende. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.